Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ich begrüße Sie ganz herzlich, Jörg Kirnberger, hier im Kulturcafé im Unternehmen Mitte in Basel. Wir sitzen in diesem Lichthof des Kaffeehauses. Es sind einige, viele Leute gekommen. Die Bar ist offen. Ich würde Sie als einen Uhrenmenschen bezeichnen. Was hören, was fällt Ihren Uhren hier auf in diesem Raum?
Also es ist ein buntes Stimmengewirr festzuhalten. Es gibt tiefe Stimmen, hohe Stimmen, ein Gemurmel. Es ist ein sehr halliger Raum. Da kann man noch so viele Teppiche reintun, das wird nicht viel, viel besser. Man soll den ausnützen, den Hall. Man hört, ja, die Bar ist geöffnet. Das ist eigentlich wie bei mir zu Hause im Hotel, da machen die Musiker, die kämpfen immer gegen das Besteck.
Wenn ich Sie als Ohrenmenschen bezeichne, würden Sie das auch tun? Würden Sie das über sich selbst auch sagen?
Ja, ich bin kurzsichtig und hellhörig. Ja, ich nehme viel mit meinen Ohren wahr und verarbeite das zu Geld, also zu Musik erst und dann zu Geld.
Also das Hören steht am Anfang Ihrer Kunst. Stimmt das so?
Das kann sein, ja. Ich bin Musiker erstmal und habe mich immer mehr an die Rampe gedrängt, um die Musik auch fürs Auge schön rüberzubringen.
Nun sind Ohren ja auch etwas, was sich entwickelt. Also Ohren hat man nicht einfach, wahrnehmen kann man nicht einfach. Ich glaube, Sie haben eine Fähigkeit, ganz besonders wahrzunehmen. Erzählen Sie uns etwas aus Ihrer Hörbiografie. Was hat Sie geprägt?
Also wir hören ja alle ungefähr gleich viel.
Ist das so?
Ja, wenn wir jung sind noch. Und dann nimmt das bei manchen Leuten leider ab. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam halt oder so geduldig wie ich oder so interessiert. Und das hat mich schon geprägt. Alle die Geräusche im Hotel oder auch in der Natur. Ich liebe den Herbst am meisten von den Jahreszeiten, weil dann das wirrige Gezwitscher und Gesumme mal aufhört und man einzelne Tiere schön wahrnehmen kann.
Also das heißt, Sie lieben oder Sie hören gern das Einzelne, das Detail. Stimmt das so?
Das ist wahr. Und so eine Geräuschkulisse, wie wir sie hier erleben, ist eigentlich schwierig, aber man lebt damit und nimmt es als Grundton mit, wenn man auch Musik macht. Da können die Zuschauerinnen noch so husten, das gehört im Theater dazu, deshalb bin ich ja da und da muss auch im dümmsten Moment ein Huster muss ich verdauen können und mich da nicht gerade aus der Fassung bringen lassen.
Und wie machen Sie das?
Indem diese Huster und diese Geräusche halt dazugehören. Ich kann ja auch nicht an der Autobahn, wenn wir jetzt das Interview an einer Autobahnraststätte draußen machen würden, könnte ich ja nicht bei jedem Laster, der vorüber, könnte ich mich aufregen. Das geht ja nicht. Dann wäre das Hauptthema. Und hier ist das Hauptthema nicht die Geräuschkulisse, obwohl die Zuschauer natürlich immer ein bisschen Hauptthema sind. Aber wir wollen ja über mich reden.
Wir wollen auch über Ihr neues Solo sprechen, was Sie vor 3 Wochen in Luzern im Kleintheater uraufgeführt haben. Es heißt Ich Biene Ergo Sum und Sie sagen selbst auf der Bühne, dass es ein Vortrag ist über das Leben und Sterben der Bienen mit Bild- und Tonmaterial. Ich würde trotzdem noch gern beim Hören bleiben, weil mir das so spezifisch erscheint für Sie. Und zwar gibt es da eine Szene, die ich sehr, sehr mochte. Da sitzt Jörg Kirnberger neben einem Bienenkasten und hört den Bienen zu. War das am Anfang das Summen der Bienen für dieses Projekt?
Ja, das leise an der Garagenwand horchen, ob die jetzt kommen dieses Jahr wieder oder ob das nicht der Fall ist. Das wäre ganz schade gewesen. Ich kann verraten, unser wildes Bienenvolk, was bei uns zwischen den Garage-Eternitplatten, den Brüchigen, wohnt, das ist dann wiedergekommen, Ende April erst, nach langem Zittern. Und da war mein Ohr ab und zu an dieser Garagewand und hat gehorcht. Der Martin Detli hat mich eingeführt ins Bienenhorchen.
Wer ist das?
Der Martin Detli ist ein Bienenkenner und der hat uns für das Projekt betreut. Er sitzt auch hier jetzt. Grüezi, Martin.
Wenn Sie uns sagen, ist das auch Ihre Frau und die Regisseurin Claudia Karicet. Und wenn Sie bei uns sagen, ist das Ihr Haus in Saint-Louis, wo Sie wohnen und wo Sie eben seit 10 Jahren Ihr Bienenvolk beobachten.
Das ist so. Meine Frau Claudia Karicet und ich, wir wohnen da jetzt eben 10 Jahre und diese Bienen haben uns zuerst nur erfreut und dann später auch interessiert. Und sie blieben aus, wie schon erwähnt, bis Ende April. Und das war das erste Mal, dass die Bienen nicht... Ich muss noch dazu sagen, wir sind keine Imker. Wir beobachten nur und sind erfreut, dass sie unsere Blumen und Bäume bestäuben. Und den Honig, den überlassen wir ihnen getrost und kaufen den. Also wir essen schon Honig.
Aber nicht den von den eigenen Bienen?
Nein, die lassen wir schön in Ruhe.
Und trotzdem sind Sie dieses Jahr nicht gekommen?
Ja, bis Ende April war nichts los am Flugloch. Und die Angst, dass das Volk, das Wintervolk nicht überlebt hat, war groß und hat sich dann bestätigt. Aber es ist ein fremdes Volk, ist dann eingezogen, glücklicherweise, und hat uns die Töne und das Material geliefert für den Abend.
Nun ist die Bienenbeobachtung, wie Sie sie seit 10 Jahren bei sich zu Hause machen, ja das eine. Das andere ist, daraus ein Soloprogramm zu machen. Also die Geschichten, die Sie von den Bienen erfahren, die Sie über Bienen gelesen haben, auf die Bühne zu bringen. Was war da der Impuls?
Ja, das war schon früh, also kurz nach meiner Geburt hat die polnische Hebamme im Kreisspital hat ausgerufen, der Mann muss einmal auf die Biene. Ich war wohl sehr lebendig und habe ziemlich lauthals geschrien. Und meine Mutter hat das sehr ernst genommen, hat mich sofort auf eine Blumenwiese gesetzt. Aber der erste Stich blieb aus und so habe ich lange gewartet, jetzt bis mich mal eine Biene gestochen hat. Und das hat sie jetzt, neulich.
Aber Sie haben jetzt diese Biene auf die Bühne gebracht. Ich möchte noch mal nachhaken. Was war der Moment, wo Sie dachten, damit gehen wir auf die Bühne? Das ist das Thema, das ist das, was ich beobachten möchte. Da mache ich mein neues Solo draus.
Die Idee war eigentlich die Idee meiner Frau. Sie wollte so... Also wir haben früh gewusst, es wäre an der Zeit nach 12 Jahren wieder mal ein Soloprogramm zu machen. Alle 12 Jahre mache ich übrigens ein Soloprogramm. Ich habe sonst auch noch anderes zu tun. Und auf der Suche nach einem Thema sind wir halt wieder bei uns zu Hause geblieben, wie beim ersten. Aber mit Hotellerie sollte es diesmal gar nichts zu tun haben.
Muss man vielleicht sagen, das erste, ich bin ja so allein, was bestimmt auch einige gesehen haben, da erzählen Sie über... wie Sie Musik kennengelernt haben oder zum Musiker geworden sind im Hotel Waldhaus, wo Sie aufgewachsen sind.
Das ist so, ja. Und jetzt sind wir ein bisschen älter geworden und untersuchen, wie es uns jetzt halt geht, so zu Hause. Und es ist nicht nur ein Abend über die Biene, sondern auch über mein Befinden, auch wie geht man mit Krankheit um, mit Gelenkschmerzen, mit Tinnitus und so weiter, solche Gebrechen, wie man sie halt kennt, wenn man ein bisschen älter wird.
Das müssen Sie jetzt erklären, wie das mit den Bienen oder dem Summen zusammenhängt.
Also vom Tinnitus aus kann man da was sagen, glaube ich. Tinnitus geplagte Leute halten sich mit Vorliebe an einem Bach auf oder hören Musik, aber das ist für mich immer wieder Arbeit. dann höre ich, was das Schlagzeug macht und was der Bass da unternimmt. Also Erholung ist das nicht. Aber es plätschert bei uns im Garten und das Bienensummen ist eine tolle Sache. Da vergesse ich dann während meinen 4-5 Beobachtungsstunden täglich, vergesse ich meine 3 Tiniti. Ich habe 2 hohe Sirrer und einen tiefen Brummer, beides links, und das ist ziemlich lästig.
Das heißt, das Summen nicht nur als Inspiration, sondern auch als Heilung.
Ja, oder als Ablenkung. Ablenkungsmanöver, um die eigenen Töne ein bisschen zu unterdrücken. Nachts summen die Bienen, ja, die würden auch summen, die schlafen, doch, eigentlich schlafen die relativ oft. Man meint immer, die sind so emsig, aber das stimmt eigentlich nicht so ganz. Ich habe mal beobachtet, 170 Stunden eine Arbeitsbiene, und von den 170 Stunden hat sie geschlagene 68, 3/4 Stunden gar nichts getan und ist während 51 Stunden nur so ein bisschen spazieren gegangen auf den Waben, und da hat sie wahrscheinlich all die Reize verarbeitet, die sie aufnimmt während ihres 4-5-wöchigen Lebens, und hat nur etwa 50 Stunden wirklich was getan. Also nachts tun die dann schon summen, aber da will ich ja auch mal liegen.
Sie haben viel beobachtet, Sie haben viel zugehört den Bienen. Sie haben die Reize, wenn ich die Metapher aufnehme, von Ihnen verarbeitet in einem Soloprogramm, in dem Sie auch das Publikum mit einbeziehen. Sie lassen es summen. Wir haben hier auch ein Publikum. Meinen Sie, Sie kriegen das auch zum Summen?
Ja, da gibt's eine kleine Anekdote. Halt, im Internat haben wir mit Summen Macht ausgeübt. Das ging so: Unser Philosophielehrer Pater Basil, eigentlich ein netter Mensch, so, aber eine Opferfigur. Den haben wir fertig gemacht mit Summen in der Klasse. Zuerst so einzelne Summtöne. Ich hab's ziemlich gut hingekriegt und konnte während dem Aufstrecken konnte ich summen und auch gähnen dabei, zum Beispiel. Und Pat, das ist jetzt für die Zuhörer zu Hause nicht so interessant. Da müsste die Mimik, aber das geht leider nicht.
Man sieht nicht, dass Jörg Hirnberger summt, aber man hört, dass er es tut.
Ja, aber man sieht ihn nicht gähnen. Und wir haben dann auch 3-4-stimmige Akkorde gesummt, und Pater Basil ist von einem zum anderen. Sobald er bei mir war, hat Freddy Manser in der ersten Reihe links am Fenster übernommen, und so ist er hin und her gerast. Und wir können ja einen Akkord mal versuchen, wenn vielleicht die Abteilung zu meiner Rechten vielleicht sowas summt, und die Drohnen können ruhig eine Oktave tiefer. Die Mitte macht vielleicht die Quinte dazu. Jetzt brauchen wir noch nicht aufhören. Jetzt brauchen wir noch jemand relativ Mutiges, der vielleicht sowas behauptet. Das mochte Pater Basil auf den Zahn nicht. Er durfte dann bei uns nicht mehr Schule geben, nicht mehr unterrichten vom Arzt aus. Eigentlich schade um die Philosophie. Dankeschön.
Es summt auf der S2. Wir sind hier im Kulturcafé im Unternehmen Mitte, und der diesen Raum und das Publikum zum Summen gebracht hat, ist Jörg Kirnberger, ein Musikspieler, der hier bei mir zu Gast ist. Wir haben über Ihr neues Programm gesprochen, Ich Biene Ergo Sum. Sie touren damit in den nächsten Wochen durch viele Schweizer Städte. Sie touren aber auch noch mit anderen Produktionen, sind Sie unterwegs. Und etwas, wenn ich mir Ihre Künstlerbiografie anschaue, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Sie einerseits diese kleinen Soloarbeiten machen, auch viel in kleineren Formationen mit einem oder zwei anderen Künstler, Künstlerinnen unterwegs sind und daneben aber auch auf den ganz großen Bühnen spielen. Also Sie gehören seit 20 Jahren zur sogenannten Marthaler Familie, Sie haben an großen Opernhäusern gespielt, Sie haben in Avignon diesen Sommer den Papstpalast mit Christoph Marthaler eröffnet. Was bedeutet das für Sie, dieses, ist das ein Hin und Her, ist das ein Nebeneinander, ist das ein sich gegenseitiges Befruchten, das ganz große Format und dann das kleine, sich auf eine Biene beziehen?
Ja, also die Sehnsucht ist jedes Mal groß in so Großformationen. Wann komme ich wieder mal ganz allein zum Zug? Und da muss ich dann wieder alleine diese kleinen Sachen pflegen, die im Großen, in der Großfamilie untergehen, weil wir halt viele sind, weil wir 14 Koryphäen miteinander. Aber alleine kann ich keinen Chor mimen und da braucht es dann die Zuschauer dazu. Aber dieses Hin und Her ist wunderbar, gewinnbringend. Allzu lang alleine hält man es auch nicht aus.
Weshalb nicht?
Vor allem vor der Vorstellung ist es unglaublich schwierig. Man sitzt da allein in der Garderobe und kann eigentlich sich mit niemandem beklagen über etwas, was ganz wichtig ist, dass man sich über die wenigen Zuschauer beklagt oder über die viel zu vielen, jetzt haben die noch eine Reihe reingestellt, die sind ja verrückt, oder über den Techniker, das muss man alles selber aushalten, das ist schwierig. Aber nachher umso schöner, wenn der Applaus donnert und man nimmt den ganz allein entgegen, also die Hälfte noch meine Frau, weil die ist ja bei den kleinen Sachen immer sehr, sehr aktiv tätig.
Wie ist das denn nach der Vorstellung? Ist man da auch froh, wenn man mit den anderen nochmal darüber reden kann, was man gerade erlebt hat? Ist das wichtig?
Das ist wichtig und ein bisschen Blödeln gehört dazu, um abzuschalten. Also vor 2-3 Uhr kann ich dann nicht schlafen, wenn die Vorstellung so, sagen wir, bis 11 dauert. So 4 Stunden muss man schon ein bisschen blödeln und abstellen halt dieses Adrenalin wieder rausschwitzen, die Schmerzen kommen langsam wieder. Die vergehen ja eigentlich. Adrenalin ist ein bewährtes, neben Bienengift eigentlich das bewährteste Schmerzmittel, aber es ist sehr kurzfristig halt. Es dauert nur so 1-2 Stunden und dann tut's wieder weh.
Schmerzen ist ein Thema in Ihrem Künstlersein. Weshalb eigentlich?
Ich weiß nicht, die sind einfach da und man kann nicht viel dagegen tun. Man tut dann wieder so halbe Schritte und dann ist halt wieder eine Tournee und man gibt die Physiotherapie wieder weg, weil man 6 Wochen behauptet, man kommt ja nicht dazu und versucht andere schöne Heilmethoden und ja, es ist ein lästiges Thema halt. Aber reden wir nicht davon.
Reden wir darüber, wie Sie auf die Bühne gehen und dort die Schmerzen vergessen oder verdrängen. Wir haben gesagt, Sie sind in diesem Herbst in 10 unterschiedlichen Produktionen unterwegs. Ganz klein, wie das Solo, über das wir geredet haben, Ich Biene Ergo Sum, aber auch in ganz großen. Sie spielen zum Beispiel Riesen Putzbach mit und von Christoph Marthaler in Japan. Eine Frage, die ich habe: Sie singen in allen Produktionen, Sie spielen in allen Produktionen. Es sind keine eigentlichen Stücke, wo man einen Text lernen kann. Wie erinnern Sie sich dran, was jetzt dann gerade von Ihnen verlangt wird, wenn Sie auf die Bühne gehen?
Also spätestens, wenn ich das Kostüm überstülpe, sind die richtigen Lieder in den Fingern und im Kehlkopf. Also natürlich muss ich mich so einen Tag vorher, je nachdem, intensiv zu Hause vorbereiten am Klavier. Und die Texte, die Liedtexte, die bedeutend schwieriger zu merken sind für mich als so Texte, so Dialoge. Ja, man kann sich an fast nichts festhalten, weil man ja dazu noch Klavier spielt. Das ist ein bisschen schwierig, die dann wieder, spätestens in der Eisenbahn oder im Flugzeug, muss man dann endlich diese Texte wieder reinbringen. Aber das falsche Lieder von diesen vielleicht 120 Liedern, die da mitspielen im Herbst, dass da plötzlich ein anderes Lied auftaucht, ist nicht. Diese Gefahr besteht nicht.
Und wie erklären Sie sich das? Das ist ja doch einigermaßen erstaunlich, wenn Sie sagen, mit dem Kostüm kommen die richtigen Lieder, weiß der Kehlkopf, was er zu tun hat.
Ich weiß nicht, beim Kochen nimmt man wahrscheinlich eher selten Zimt zu gewissen Teigwaren, also es kommen da gewisse Handgriffe, auch kommen einem nicht in den Sinn, dass man das Basswit plötzlich beim Spiegelei da mit dabei hat. Das passiert nicht, man konzentriert sich und dann kommen schon die richtigen Handgriffe. Es sind ja minutiös eingeübte Handgriffe und Fingergriffe, ja.
Aber die Kunst ist ja, die dann im Moment entstehen zu lassen.
Ja, und da ist der Vorteil, dass man sich gar nicht allzu sehr darauf vorbereitet, dass die Spannung bleibt. Wenn man ein bisschen schlecht vorbereitet ist, dann auch wieder eine Adrenalinsache, aber das wird dann intensiv. Und meistens singe ich ja nicht ganz vorgegebene Lieder, die jeder zu Hause auf der CD hat, von mir gesungen. Also es sind nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen sind da mit der Partitur in der zweiten Reihe und kontrollieren das. Man freut sich eigentlich, wenn der mal rausfliegt und weiß nie so ganz, ob das dazugehört, ob der jetzt, das ist jetzt mutig, du, das zwei Oktaven tiefer und niemand merkt, dass ich stockheiser bin und heute keine Kopfstimme gebrauchen kann. Also nicht heute jetzt. Ja, man lebt von dem, deshalb mache ich Theater und bin nicht ein Studiomusiker geworden, der, weißt, das ist eine ganz andere Konzentration und Disziplin auch zu Hause. Aber ich mache schon einiges für meine Vorbereitung.
Wir sind mit dem Hören eingestiegen, mit dem Zuhören, dass Sie aus dem genau Zuhören auch eine künstlerische Inspiration erhalten. Nun sagen Sie, und das ist klar, Sie stehen seit 20 Jahren auf der Bühne, das heißt, Sie wollen auch gesehen werden. Ist das so?
Ja, das will man. Das macht schon Spaß, muss ich zugeben, auch nach all den Jahren. Und da ist die Abwechslung ist das Rezept. Jeden Abend ist eigentlich was anderes los, auch wenn man dasselbe Stück spielt. Das ist so anders, je nach Zuschauerinnen und Zuschauern und je nach Befinden. Manchmal geht's von Anfang an geht's gerade richtig los und ab und zu ist 20 Minuten Durststrecke. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, irgendwann kommt sowieso. Ob jetzt das erste Lied schon sitzt oder ob die Stimmung ausgelassen ist. Zu früh ist auch nicht gut, weil es dauert ja dann anderthalb Stunden. Wie kann man das Samstagpublikum bei Laune halten, die schon so fußballmäßig reinkommen und Aperitif schon macht man am Samstag halt, das pflegt man. Die Aperitifkultur wird am Samstag mehr gepflegt als am Montag, habe ich festgestellt. Und da dann die Spannung oben halten, das ist nicht immer einfach. Also lieber zaghaft anfangen, ein paar Gähner aushalten und dann wird es zum Schluss dann besser.
Ja, wir sind noch nicht ganz am Schluss, aber müssen langsam in diese Richtung denken. Das Publikum hier vor Ort im Unternehmen Mitte in unserem Kulturcafé auf DRS 2 hat es schon gesehen. Jörg Kirnberger, Sie haben Ihre Glasharfe mitgebracht. Was ist das für ein Instrument?
Ja, das ist so ein Tablett mit 18 Gläsern. Ich habe auch eine kleinere, aber heute dachte ich, nehme ich die größte mit. Und die sind unterschiedlich mit Wasser gefüllt. Das Wasser darf nicht zu weich sein. Also ich habe Wasser, das ist das Beste. Ganz schlecht wäre zum Beispiel Wasser oder Wasser, das ist furchtbar, das geht überhaupt nicht. Aber mein Wasser ist ideal und da gleiten die Finger dann über die Gläser, das hören sie dann.
Und für die Hörer und Hörerinnen, die sich das Instrument auch anschauen wollen, obwohl sie nicht hier sind, auf drs2.ch in der Bildergalerie vom Kulturcafé hat es ein Bild von der Glasharfe mit Jörg Hirnberger. Sie werden uns jetzt etwas vorspielen. In welches Kostüm schlüpfen Sie?
In meinen Bienenpullover, gelb-dunkelbraun, handgestrickt von meiner Frau Claudia. Dankeschön an der Stelle nochmal. Und ich spiele halt was Trauriges, aber vielleicht wird es zum Schluss dann etwas fröhlich trotzdem, weil es ist aus dem Programm über das Leben und Sterben der Bienen. Und es ist das Schlusslied da. Also, viel Spaß.
Zum Auflockern noch was Fröhlicheres. Also heute ist ja ein Tag, ein Freitag, der 1. Oktober, da haben zum Beispiel Leute Geburtstag, oder? Da könnte man Happy Birthday noch spielen, zum Beispiel für Freddy Murer hat heute Geburtstag, Michael Schindhelm hat heute Geburtstag oder Albertino Bettini, der ist heute zweijährig, ein Freund, oder meine Vorgruppe, J.K. Weshby, hat heute Geburtstag. Das ist kein Witz. Und all diesen Leuten und all den vielen anderen vielleicht.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
alles Gute und einen schönen Tag.
Und J.K. Vespi ist natürlich Jörg Kirnberger. Sie haben heute Geburtstag. Ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich und danke Ihnen ebenso herzlich, dass Sie hier ins Kulturcafé gekommen sind und für das Gespräch.
Danke.
Radio Kulturcafé DRS2. Live aus dem Unternehmen Mitte in Basel. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.